Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Also eins muss man der Snooker-Saison 25-26 ja lassen. Sie ist kreativ. Wenn man denkt, inflationär sind Maximum Breaks, dann zeigt einem diese Woche das Masters mal ganz deutlich, was inflationär wirklich bedeutet. Denn es scheint eine stillschweigende Übereinkunft von allen Spielern zu geben, dass sobald einer von beiden drei Frame-Gewinne erreicht hat, kein anderer das schaffen darf. Es gibt nur ein Ergebnis diese Woche, deswegen könnt ihr euch eigentlich den Podcast vom Montag nochmal anhören. Und in diesem Sinne, hallo Kati, wir sind eigentlich fertig, oder?
Ja, können wir eigentlich gleich lassen. Es ist schon ein bisschen gruselig. Also ich meine, dass das mal am ersten Tag so ausgegangen ist, okay. Und dann dachte man sich am zweiten Tag, haha, lustig, ja guck mal, die Serie hält immer noch. Aber das, jetzt ist es gruselig. Oder du öffnest so die Übersicht der bisherigen Ergebnisse und da steht einfach 6 Mal von 6 möglichen Malen 6-2. Also, da fällt es ja vom Glauben ab, oder? Das ist schon wirklich verrückt. Also das sind ja auch alles Leute, die jetzt verloren haben, die durchaus in der Lage gewesen wären, mal noch einen dritten Frame zu gewinnen. Ich denke an Mark Selby und seine verschossene, war das blau, ne? Also ja, also es ist wirklich gruselig. Es ist wirklich gruselig, das Masters.
Das ist es in der Tat. Und während ja wenigstens in einigen Matches ist dann ja, oder was heißt wenigstens, in einigen Matches war es relativ schnell klar, wer vorne liegt, aber wir haben ja jetzt teilweise auch Matches, die sind bis zum 3-2 spannend und ja, dann nicht mehr.
Genau, dann geht nichts mehr, dann kippen die total.
Also, es ist wirklich, wirklich irgendwie kurios, was da diese Woche beim Masters abgeht, aber wir werden sehen, ob das heute dann tatsächlich noch ja, ob diese Serie hält. Heute spielen ja noch Judd Trump und Ding Junhui gegeneinander und Neil Robertson und Chris Wagelin. Also wir werden sehen, wie das weitergeht. In diesem Sinne, das war's von uns bei Total Clearance für heute. Alle Ergebnisse kennt ihr nun. Nein, Spaß. Wir reden natürlich auch ein bisschen über die Matches. Gestern Abend dachte man eigentlich, ja, das hat mal Potenzial, spannend zu werden. Denn John Higgins und Barry Hawkins spielten, wie gesagt, bis zum 3-2 eigentlich relativ ausgeglichen. Also es war nicht so, man hat schon gemerkt, John Higgins, ja, ist ein bisschen der Präsentere, aber es war nicht so, dass Barry Hawkins da chancenlos war. Ja, nur dann am Ende hat es dann trotzdem nicht sollen sein. Und wer dann dachte im letzten Frame, hey, da gibt's vielleicht jetzt die John Higgins Clearance gegen John Higgins. Ja, nee, die gab's nicht.
Nee, die gab's nicht. Ja, das war schon wirklich ein faszinierendes Match. Ich hatte auch gedacht, der Barry Hawkins, komm jetzt, Junge, komm mal in deine Breaks rein. Wo ist denn das Century Break? Also, eigentlich finde ich bemerkenswert, dass wir am ersten Tag, am ersten Match von Weezer diese tolle 137 gesehen haben und die wurde bisher nicht geknackt. Wir kommen noch zu einem Maximum Versuch, aber ansonsten ist da jetzt gar nicht so viel los gewesen. Also im gesamten Match war eine 99 von John Higgins das höchste Break und Barry Hawkins war bei einer 64. Also das wirkte wirklich wie so eine Aufwärmphase von Barry Hawkins. Anstatt dass er dann aufgewärmt weitergemacht hätte, hat er das Snookerspielen eingestellt für 2 Frames, wo er einfach gar keinen Punkt geholt hat. Und das zusammen mit eben dem dritten Frame, ne, der, ja, da hat er auch schon signifikant Punkte gesammelt und John Higgins kam mit der 71. Das war's dann. Das war's dann. Und das war schön irgendwo für die John Higgins-Fans. Barry Hawkins, ich glaube, das Masters-Publikum hatte dann auch schon einige 6-2s zu viel gesehen, weil dann war wirklich am Schluss so diese Underdog-Support-Atmosphäre da für Barry Hawkins. Also ich meine, ne, der wird sich, also ich wäre fast ein bisschen beleidigt gewesen, glaube ich, an Barry Hawkins Stelle. So, nehmen wir jetzt hätte irgendjemand freilos ins Masters bekommen, also zufällig jemand rausgeholt aus den 80ern der Weltrangliste und da muss man ein bisschen anfeuern, komm, ein Frame schaffst du noch. Aber so war das bei Barry Hawkins tatsächlich. Die wollten, dass er den Fluch bricht, aber es hat nicht funktioniert. Am Schluss war es dann wirklich auch John Higgins, der sich dann fast noch ein bisschen selbst im Weg gestanden ist, der auf dem absoluten Weg eigentlich schon zum Matchgewinn, dann plötzlich lag dann alles touching da und er war wirklich auf dem, er lag am einzigen Punkt, wo er keinen Ball lochen konnte eigentlich, am ganzen Tisch. Ja, das war auch so ein prägender Moment dann noch im Match, wo ja Marcel Eckhardt nicht der beliebteste Mann war, der dann gesagt hat, touching ball. Na, das war nicht das Problem, sondern überhaupt, wo der Spielball lag, war das Problem. Es war dann nochmal so ein Aufflimmern von der Chance für Barry Hawkins, aber das war's dann nicht. Der hat dann auch echt nicht so viel draus gemacht. Und John Higgins überragend. Also John Higgins mit so eigentlich 110% Locherfolg, der hat, ich weiß nur noch zwischendurch, weil danach, glaube ich, kam noch mal einer, aber da hatte der 91% Locherfolg bei den langen Einsteigern. John Higgins. John Higgins, Christian. Und so sah das auch aus. Die Statistik hast du sofort geglaubt. Da ging alles rein in den langen Bällen. Also von daher, der Barry Hawkins hatte da wirklich einen starken Gegner erwischt. Nicht diesen, ja, da muss schon viel zusammenlaufen, dass da was geht, John Higgins, sondern den, ja, da läuft alles zusammen, John Higgins. Also von daher, ich will dem Barry gar nicht den größten Vorwurf machen, aber das war ein cooles Match und es war ein super Match für die John Higgins-Fans, der jetzt auch einen Fitnessraum in seinem Haus hat. Herzlichen Glückwunsch dazu, John Higgins.
Ja, herzlichen Glückwunsch und herzlichen Glückwunsch auch zum nächsten Gegnerin, denn das wird Weltmeister. Meine Güte, was ist denn hier los heute? Das wird Weltmeister Zhao Shintong sein und der hat Gary Wilson geschlagen. Wie hat es der eigentlich zum Masters geschafft? Das Thema hatten wir schon mal. Denn wir reden ja hier eigentlich über die Top 16, was diese Ergebnisserie von 6-2 eigentlich noch kurioser macht. Und das war ein Match, da war dann relativ schnell klar, in welche Richtung es geht, denn Gary Wilson hat zwar den ersten Frame gewonnen, danach dann aber, wie von Kati gewünscht, seine Karriere beendet.
Ja, wirklich. Also, Zhao Shintong, mein höchstes Break war eine 72. Also, auch hier sind wir wieder dabei. Das jetzt, klar, der Zhao Shintong kann den Gary Wilson mit 6-2 schlagen, der kann ihn auch mit 6-2 schlagen, ne? Aber normalerweise müsste er dafür schon mal einen Century Break auspacken. Und normalerweise kommt auch Gary Wilson und spielt dann plötzlich mal so eine 118 oder so. Nee, gar nicht. Also Gary Wilson hatte eigentlich das höchste Break des Matches. Das war eine 76 im ersten Frame. Und da hatte man noch Hoffnung, ja. Und da kamen dann aber auch im Matchverlauf kamen 3 Frames, wo Gary Wilson keinen Punkt geholt hat. Es gab noch den knappen 7. Frame, wo er signifikant Punkte geholt hat. Aber es war wirklich nicht griffig. Und wir wissen, dass der Gary Wilson das leider kann eigentlich normalerweise, dann sich nur reinzuarbeiten in so ein Match. Ja, aber da ging nichts. Also da fällt einem auch irgendwie nichts ein, weil Zhao Shintong hat schon gut gespielt, aber jetzt auch nicht wie in der letzten Saison, wo wir uns umgeguckt haben und gedacht haben, puh, da nimmt aber jemand schon Anlauf Richtung Weltmeistertitel. Also würde ich jetzt nicht sagen, eigentlich basierend auf der Performance. Und das ist wirklich, es erinnert mich an so eine, wir hatten noch letzte Saison, meine ich, eine Phase im Frühjahr, wo die Top-Spieler sich alle so zu Null geschlagen haben, oder? Da hat der Mark Selby jemanden zu Null geschlagen und dann in der nächsten Runde wurde er selbst zu Null geschlagen. Und irgendwie ist das jetzt eine andere Version von demselben Trend? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall kurios. Ja, das, also ich muss sagen, war mein am wenigsten liebstes Match bisher der ersten Runde war Zhao Shintong gegen Gary Wilson. Und das sage ich nicht nur wegen Gary Wilson, sondern wegen beiden. Also das war das schlechteste 6-2 bisher. Haha.
Genau, wir können eigentlich eine Ranking-Liste machen über, wie gut waren die 6-2s. Ein weiteres gab es ja gestern Nachmittag und da gab es auch den Maximum-Versuch, den Kati vorhin angesprochen hat. Den gab es im zweiten Frame zwischen Karen Wilson und CJ Hui. Und das war auch ein Match, wo ich kurzzeitig Hoffnung hatte, dass das ein Tick spannender werden könnte, weil auch das Match war bis zum 3-2 relativ offen. Karen Wilson führte zwar auch dort schon mit 3-2 dann, aber bis auf den Maximumversuch war da noch nicht allzu viel zu sehen, was hohe Breaks angeht. Und CJ Hui war gut dabei. Ja, nur dann eben nicht mehr.
Genau. Und Kyron Wilson, der kam dann in Fahrt, ne? Dann kamen noch die 101 und die 105 eben am Schluss. Es war ein guter Schlusspunkt. Und es war auch ein schönes Match. Und Karen Wilson, dem muss man lassen, dass er jetzt natürlich so ein bisschen überlegen aussieht gegenüber Sean Murphy. Also nicht nur was WM-Titel in den letzten 20 Jahren, na gut, 15 Jahren angeht, sondern auch was diese Kontroverse vom letzten Jahr aus angeht, oder? Da waren die beiden ja, ne, das war ja das große Ding, da haben wir bei der WM völlig überraschend wieder dann plötzlich drüber gesprochen, dass die Stimmung zwischen den beiden im Finale letztes Jahr nicht besonders gut gewesen ist und dass es da diese Kontroverse über den Trainingstisch gab und das Hilfskö und alles, ne? Und jetzt natürlich Sean Murphy im Jahr drauf, hier sang- und klanglos mit 2-6 ausgeschieden und Kyron Wilson hat mit 6-2 gewonnen, sein erstes Match. Also da wird er sich vielleicht auch ein bisschen ins Fäustchen lachen.
20 Jahre stimmt tatsächlich. Wahnsinn. Sean Murphys WM-Titel
ist... Ja, klar.
Ja, Sean Murphys WM-Titel ist 20 Jahre her. Das ist Wahnsinn. Wir sind alt, Kathi. So.
Das hätte jetzt nicht auch noch sein müssen, Christian. Das ist unser persönliches 2-6, ey.
Auf jeden Fall. Und um das abzurunden, haben wir natürlich auch noch das letzte 6-2, was es gab, nämlich vorgestern Nachmittag zwischen Mark Williams und Mark Allen. Und das war eigentlich ja so ziemlich das deutlichste Match bisher, weil es tatsächlich sich auch wie ein 2-6 anfühlte. Da lief leider nicht allzu viel zusammen bei Mark Williams.
Nee, es war trotzdem nicht das schlechteste 2-6, weil dafür hat Mark Allen eigentlich zu gut gespielt, ja, finde ich. Der hat plötzlich mal wieder Ansprüche auf Sachen angemeldet, oder? Das hat er jetzt auch schon eine ganze Weile nicht mehr getan. Der hat auch die 125 dann gespielt. Und Mark Williams, also der Sohn war jetzt erfolgreicher in jüngerer Vergangenheit. Ne? Also der Sohn von Mark Williams ist doch gerade super gut dabei im Juniorenbereich.
Ja, ja.
Irgendwie ist das so ein bisschen an mir vorbeigegangen, dass der das wirklich so ernsthaft macht. Also der Mark Williams hat ja schon immer mal wieder so Snooker-Content auch mit den Kindern gezeigt, aber in seiner ihm typischen Art eigentlich das nie auf eine ernsthafte Weise, oder? Gezeigt. Und ja, also das scheint gut zu laufen beim Sohnemann, ist ja herrlich. Gut, der Vater jetzt in dem Fall, ne, das war es halt nicht beim Masters. Aber irgendwie, ich glaube, Mark Williams... Das würde jetzt auch nicht zu Mark Williams passen, wenn wir das jetzt zu Tode analysieren würden, oder? Also ich meine, da gab es halt immer Leute, die 2-6 verloren haben. Jetzt war Mark Williams einer davon. Das heißt nicht, dass er nicht nächste Woche den nächsten Titel holt. Also das ist im Moment einfach, ja, das gehört dazu. Das klappt mal, das klappt's nicht. Er scheint sich darüber keine allzu großen Gedanken zu machen. Das zumindest das Bild von ihm, das er der Öffentlichkeit vermitteln möchte. Und Mark Allen, wie gesagt, meldet mal Ansprüche an. Wer weiß, wie es weitergeht bei ihm.
Mark Allens nächster Gegner wird Judd Trump oder Ding Junhui sein. Die spielen heute Nachmittag um 14 Uhr. Wer von den beiden dann mit 6-2 gewinnt, werden wir dann erleben. Und heute Abend...
Ah, Christian, ganz ehrlich?
Ja?
Also, wenn... Ding und Flüche. Also, wir kennen es, oder? Also, ich glaube, das passt dem nicht. Ich glaube, das wäre nicht das Masters für Ding Junhui, wenn jetzt diese 6-2-Serie weitergehen würde. Ich glaube, der hat da wirklich was dagegen.
Ja, aber wenn ich jetzt aber eins von beiden Matches tippen müsste, wo es nicht 6-2 ausgeht, würde ich wahrscheinlich eher bei Neil Robertson gegen Chris Wakelin sagen, weil ich da Chris Wakelin durchaus mehr als nur 2 Frames zutraue. Ding Junhui gegen Judd Trump, oh, das klingt eigentlich schon so nach 6-2 für Judd Trump.
Ja, also ich meine nicht, dass ich glaube, dass Ding Junhui ernsthaft Chancen hätte hier. Aber wenn ich mir jetzt denke, wer würde jetzt in der ersten Runde so eine Serie kaputt machen? Ja, da kommt mir echt so Ding Junhui in den Kopf.
Okay, du denkst mehr an die Zerstörungskraft. Okay, da sind wir doch dabei. Wir werden das Ganze auf jeden Fall beobachten und dann auch hier zusammenfassen. Ab morgen gibt es ja dann schon die Viertelfinals beim Masters. Wie gesagt, Mark Allen und Kyron Wilson warten dann noch auf ihre Gegner. Die werden heute ermittelt und ich hoffe wirklich, dass ich mag ja Serien sehr gerne, aber diese Serie darf gerne zu Ende gehen. Ein paar spannendere Matches hätte ich dann schon irgendwie ganz gerne, gerade bei so einem Turnier wie dem Masters, weil das wird dem sonst einfach nicht gerecht.
Ja, ich weiß nicht, das zieht das Ganze wirklich so ein bisschen ins Lächerliche. Ich meine, müssen wir jetzt auch zugeben, wir hätten die Matches vielleicht doch noch ein bisschen ernsthafter analysieren können. Ja? Aber
ja,
irgendwie dieses 6-2, oder? Das überstrahlt das alles so. Dann ist ja, und schon wieder eins mit 6-2. Das macht das alles dann doch irgendwie so ein bisschen zu so einem Einheitsbrei. Wenig überraschend. Also ja. Deswegen glaube ich, brauchen wir es wirklich, dass diese Serie jetzt reißt. Gut, zumindest das Finale wird nicht 6-2 ausgehen können. Irgendwie ist es seltsam dieses Jahr. ich meine, ich habe es ja schon in der ersten Sendung zugegeben, dass ich schwer reingekommen bin ins Turnier. Das hat sich bisher nicht verbessert. Also ich bin nicht so enthusiastisch dabei und die Matches tragen dazu schon bei. So müssen wir auch mal so ehrlich sein. Also jeder erwartet, dass so ein Triple Crown Event immer fantastisch läuft und das Schöne ist, da wird noch so viel Snooker gespielt diese Woche, das kann sich auch noch alles ändern. Aber im Moment muss ich wirklich sagen, das ist jetzt nicht das Masters, wo ich mir denke, meine Güte, endlich wieder Triple Crown, BBC berichtet, es läuft richtig gut für Snooker, was für ein Highlight im Jahr. Also man muss sich schon so ein bisschen auch zwingen, da in die Masters-Stimmung reinzukommen. Zumindest geht es mir so. Ich weiß nicht, wie es unseren Hörerinnen und Hörern geht. Ich bin am Kämpfen mit dem Turnier.
Ja, man denkt...
Liege im Moment 2-3 hinten. Sieht nicht gut aus für mich.
Ja, also man denkt noch nicht ganz so prickelnd drüber nach, wenn man jetzt auch an die UK Championship zurückdenkt, ne, an Mark Selbys Sturmlauf dort. Sind das andere Sachen, die man da diese Woche sieht? Wir werden schauen. Es kann eigentlich ja nur besser werden. Das ist doch die gute Tatsache oder die gute Sache. Und wir werden das Ganze natürlich dann hier bei Total Clemens auch weiterhin begleiten. Das war's von uns erstmal für heute. Viel Spaß mit dem letzten Tag der ersten Runde in London mit hoffentlich mal anderen Ergebnissen als nur 6-2. Bis dahin.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.